10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Null. Null. Wer einmal anfängt, einen Countdown zu zählen, der weckt Erwartungen. Und wer bei Null ankommt, ohne dass was passiert, wirkt etwas lächerlich. Folgende Situation: Die eigenen Kinder tanzen auf den Tischen. Halligalli. Der Vater sagt, ich zähle jetzt bis null, dann seid ihr wieder an euren Plätzen. Und die Kinder bleiben, wo sie sind. Sind gespannt, ob was passiert. Bei null angekommen, blickt sie der Vater an, sie sind immer noch auf dem Tischen. Aber es passiert nichts. Den Kindern ist klar, nichts als leere Drohgebärden. Peinlich. Wer einen Countdown zählt, ohne dass was passiert, wirkt lächerlich. Die ersten Christen, fast vor 2000 Jahren, haben auch einen Countdown erzählt. Sie haben einen Countdown gezählt, denn sie haben erwartet, dass Jesus nach Ostern, nach Himmelfahrt, dass er bald wiederkommt. Schon zu ihren Lebzeiten haben sie erwartet, dass Jesus wiederkommt und mit Jesus der Tag des Herrn, dass an diesem Tag die Welt ihr Ende nimmt. Die waren fest davon überzeugt, keiner wird normal sterben. Jesus wird bald wiederkommen. Der Tag des Herrn, an dem das Treiben der Welt angehalten wird, gerecht gerichtet wird über alles, was war. Der Tag, an dem die Verstorbenen auferweckt werden und zusammen mit den lebendigen Gläubigen bei Gott sein werden. Aber zu oft schon hatte die junge Kirche null gesagt. Es war nichts passiert. Und da haben schon die Ersten angefangen zu spotten. Wo bleibt er denn? Wo bleibt denn seine Ankunft? Die Welt tanzt weiter auf den Tischen und die Kirche hat an Glaubwürdigkeit verloren. Für die junge Kirche damals hatte Gott selbst an Glaubwürdigkeit verloren. Es war peinlich. Sie hatten sich geirrt. Seitdem redet die Kirche oft nur noch verlegen, etwas peinlich berührt von dem Tag, an dem diese Welt zu Ende gehen wird. Sie ist immer noch peinlich berührt von der Erfahrung, schon zu oft null gesagt zu haben, während sich die Welt fröhlich weitergedreht hat. Petrus, haben Sie auch gerade vom Chor gehört, zufälligerweise. Petrus setzt sich damit auseinander. Petrus sucht Erklärung, er versucht etwas zu schreiben in seinem Brief. 2. Petrus 3. Da schreibt er Folgendes an die Christen damals und an uns heute. Petrus schreibt: Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben und ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter gestorben sind, bleibt es doch alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Das eine aber, lieber Brüder, dürft ihr nicht übersehen, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Der Herr zögert nicht mit der Erfüllung der Verheißung, wie einige denken, die von der Verzögerung reden. Gott ist nur geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass sich alle zu ihm bekehren. Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel prassend vergehen, die Elemente werden verbrannt und aufgelöst, die Erde und alles, was auf ihr ist, werden nicht mehr gefunden. Wenn sich das alles in dieser Weise auflöst, wie heilig und fromm müsste dein Leben den Tag Gottes erwarten und seine Ankunft beschleunigen. An jenem Tag wird sich der Himmel in Feuer auflösen und die Elemente werden im Brand zerschmelzen. Dann erwarten wir, seiner Verheißung gemäß, einen neuen Himmel, eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Petrus gibt sich große Mühe. Er gibt sich große Mühe zu erklären, warum bisher noch nichts passiert ist, obwohl schon längst Null gesagt wurde. Aber sind die Erklärungen heute noch sinnvoll? Es ist wie mit einem Silvesterknaller. Wenn die Lunte runtergebrannt ist und dabei nichts passiert ist, hat man zumindest in der ersten Zeit danach noch ein bisschen Respekt. Vielleicht zündet das Teil ja noch, nur eben ein bisschen verzögert. Es ist noch nicht klar, ob dieser Knalle wirklich ein Blindgänger ist oder nicht vielleicht doch noch explodiert. Aber 2000 Jahre später ist doch offensichtlich bitte jedem klar, dass der Knaller namens Weltende doch ein Blindgänger war, oder? Kann Petrus sinnvoll erklären, dass die Verheißung vom Ende der Welt kein Blindgänger ist? Dass wir wieder Respekt und Würde haben vor der Verheißung vom Weltende, von der neuen Welt? Petrus schreibt, das dürft ihr nicht übersehen. Bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Ist doch ein gutes Argument. Bei Gott ticken die Ohren anders. Zeit ist relativ. Bei Gott doch ganz besonders, oder? Ich weiß nicht, ob das eine sehr gute Antwort ist. Petrus hat noch eine zweite und die stimmt mich nachdenklich. Petrus sagt uns, Gott zögert nicht mit der Erfüllung der Verheißung, wie einige denken, die von Verzögerung reden. Gott ist geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand von euch verloren geht, sondern dass sich alle zu ihm bekehren, dass alle umkehren. Die Kinder der Welt tanzen noch weiter auf den Tischen, machen, was sie wollen. Der Vater hat schon längst Null gesagt. Gott hat schon längst Null gesagt. Aber es tut ihm selber weh, seine Kinder zu bestrafen. Es tut ihm selber weh, dem Treiben auf harte Weise ein Ende zu setzen, den Schlussstrich zu ziehen. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Er ist ein Vater, der uns liebt. Es ist noch Gnadenzeit. Aber seine Liebe, seine Geduld können natürlich auch anders verstanden werden von außen. Sein Warten kann als Zögern, als Schwäche, seine Ansage als nichtig gesehen werden. Unsere Welt dreht sich noch. Für die einen ist damit klar, Ende der Welt, das ist ein Blindgänger. Petrus sieht darin die Liebe und die Geduld Gottes. Zwei verschiedene Sichtweisen, die auch mein Leben in ganz verschiedene Richtungen lenken. Die eine Aussage sieht in Gott einen Lügner oder sieht ihn überhaupt nicht. Die andere Aussage sieht in Gott einen Gott der Liebe und Geduld, der es immer noch gut mit mir meint. Wo stehe ich? Und wo stehst du? Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel prasselnd vergehen, die Elemente werden verbrannt und aufgelöst. Die Erde und alles, was auf ihr ist, wird nicht mehr gefunden. Es wird der Tag des Herrn kommen, so heißt es. Es wird ein Tag sein, an dem die Welt zusammenbricht. Vielleicht ist dieser Tag vielen von uns gar nicht so fremd. Die Welt bricht zusammen. Am Tag der Krankheitsdiagnose. Die Welt bricht zusammen am Tag der Todesnachricht. Die Welt bricht zusammen am Tag, als die Wahrheit ans Licht kommt. Die Welt bricht zusammen auf dem Friedhof. Es muss nicht gleich der ganze Kosmos sein. Es reicht schon meine kleine Welt, die zusammenbricht. Heute am Toten, wie ich lieber sage, am Ewigkeitssonntag, sind einige unter uns, die im letzten Jahr das erlebt haben, erleben mussten. denen ihre kleine Welt zusammengebrochen ist. Und wir alle werden daran erinnert, dass immer wieder kleine Welten unser Leben zusammenbricht, des Menschen, dass auch wir sterben. Und Gott spricht auch in dieses Ende hinein. Er sagt nicht, guck mal, das ist schon mal ein Vorgeschmack, das Ende der großen Welt. Sondern Gott sagt so, wir erwarten, wir haben eine große Verheißung, eine Zusage. Es kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Zur Verheißung, zur Ansage von Gott gehört nicht nur das Ende der Welt, das Ende des Lebens, gehört nicht nur der Tod und der Friedhof. Zur Verheißung, zur Ansage von Gott gehört auch der neue Himmel und die neue Erde und das neue Leben, wo wir in der kleinen Lebenswelt bereits schmecken, was Gott für die große Welt gesagt hat. Dort verspricht uns Gott eine Hoffnung auch. Diese Hoffnung, die er auch für die große Welt versprochen hat. Jedes Grab, jedes Kreuz predigt und sagt uns beides. Es geht zu Ende. Das Ende einer kleinen oder großen Welt. Und jedes Grab und jedes Kreuz sagt uns auch, im Vertrauen auf Gott, da ist was Neues begonnen. Da gibt es eine neue Welt, einen neuen Himmel, eine himmlische Ewigkeit. So wie Ostern, so wie zur Auferstehung von Jesus, so auch wir, so auch die ganze Erde. Vor ein paar Tagen war an der Losung, der Herrnhuter Losung, so ein ganz kurzer Spruch, so ein Propheten, Jesaja, deine Toten werden leben. Nur vier Worte, ich liebe so kurze Losungsworte. Deine Toten werden leben. Oh, das hat mir Kraft gegeben. Deine Toten werden leben. Davor war noch ein Aber, stand leider nicht mit drin, aber in der Bibel steht's. Das große Aber Gottes zu all unserem Vergänglichen, zu all unserem Tod, zu all unseren Tränen, zu all unserer Traurigkeit. Aber deine Toten werden leben. Das ist unsere Hoffnung, dass der Friedhof nicht das Letzte ist, nicht die letzte Heimat. Es ist gut, sich mit dem Friedhof, mit der Beerdigung zu beschäftigen. Noch besser ist es, sich mit der himmlischen Ewigkeit zu beschäftigen. Denn die Toten werden leben. Genauso wahr, wie der Zusammenbruch meiner kleinen Welt ist. Genauso wahr, wie der Zusammenbruch der großen Welt sein wird. Genauso wahr ist im Vertrauen auf Gott auch dieser Neubeginn. Auch diese Ewigkeit. Noch leben wir. Noch dreht sich die kleine und die große Welt. Aber das ist kein Anzeichen dafür, dass das Ende ein Blindgänger ist. Denn es ist alles geschenkte Zeit. Es ist Gnadenzeit, in der Gott in Liebe und Geduld darauf hofft, dass wir Menschen zu ihm finden, bevor es zu spät ist. Vertraue ihm, auch wenn du nicht alles verstehst. Fang neu an zu beten, auch wenn du oft enttäuscht wurdest. Denn Gott ist der Herr über Leben und Tod. Er verwandelt den Totensonntag in Ewigkeitssonntag. Deine Toten werden leben. Amen.